Was macht Medizin und Forschung wirklich lebendig? Es sind nicht nur die Formeln im Labor oder die Studien auf dem Papier. Es sind die Menschen dahinter. Forscherinnen, die nach Lösungen suchen. Ärztinnen, die nicht Krankheiten behandeln, sondern den Menschen als Gesamtes sehen und gute Lebensmomente bewahren wollen. Und vor allem Betroffene. Der Vater, die Freundin. Menschen wie du und ich, deren Geschichten uns berühren und antreiben. Willkommen bei Wirkstoff Mensch, dem Podcast von Lilly. Hier hören wir zu, wir lernen und wir verstehen, was es heißt, wenn Wissenschaft auf Leben trifft. Mein Name ist Birgit Fenderl und dies ist unser Raum für Geschichten, die bewegen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich, euch wieder zu einer neuen Folge unseres Podcasts begrüßen zu dürfen. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele betrifft, über das aber immer noch geurteilt wird, statt zugehört wird. Adipositas. Eine Erkrankung, die sehr komplex ist und doch in unserer Gesellschaft häufig auf Willensschwäche reduziert wird. Dabei wissen wir heute, dass das so absolut nicht stimmt. Adipositas ist eine medizinisch anerkannte Krankheit, die Körper, Psyche und das gesamte Leben beeinflussen kann. Davon wird auch unser heutiger Gast erzählen, Christopher Ryan. Erfolgreicher Sportjournalist und Sportkommentator und jemand, der selbst viele Jahre lang mit starkem Übergewicht gelebt hat. Er spricht bei uns heute offen über seine Erfahrungen, über Stigmatisierung und über Wendepunkte und darüber, wie wichtig Verständnis und professionelle medizinische Hilfe sind. Herzlich willkommen, lieber Christopher.
Hallo, servus Birgit, servus Mario.
Servus.
Schön, dass du bei uns bist. Die Stimme von Mario Haller, dem Geschäftsführer von Lilly Österreich, die haben wir gerade gehört. Du bist wie immer natürlich der Host dieses Podcastes. Schön, dass du da bist.
Servus.
Ich bin ja nur an deiner Seite sozusagen als journalistische Begleiterin und als eine, die ab und zu auch eine Frage stellt. Und ich hätte gleich am Anfang gerne eine Frage an euch beide, wobei vielleicht, Mario, beginnst du mal, die zu beantworten. Was ist denn deine erste Assoziation, wenn du den Begriff Adipositas hörst?
Ja, bei mir kommt es wie ein Reflex, nämlich das Wort chronische Erkrankung, weil es halt nach wie vor nicht so gesehen wird. Und es ist aber eine chronische Erkrankung, die durch eine übermäßige Vermehrung des Fettgewebes gekennzeichnet ist und ab einem BMI von 30 dann auch als Adipositas tituliert wird. BMI steht für den Body Mass Index. Das ist so ein bisschen der Indikator, mit dem wir messen derzeit, ob jemand übergewichtig oder adipös ist. Bis zu einem Body Mass Index von 30 sagt man Übergewicht, also von 25 bis 30. Darüber dann in verschiedenen Schweregraden spricht man von Adipositas oder krankmachenden Übergewicht. Aber im Prinzip ist es so, es gibt auch, warum jemand an dieser Erkrankung erkrankt. Nicht den einen Grund oder die eine, das ist schuld oder jenes, sondern es sind viele verschiedene Sachen und es gibt auch verschiedene, möchte ich sagen, Lösungen, aber Sachen, die man tun kann und ich glaube, darüber ist es einfach wichtig, dass wir sprechen.
Das werden wir tun. Christopher, was ist deine erste Assoziation?
Also ich habe erst viel zu spät kapiert, dass das eine Krankheit ist, aber da bin ich wahrscheinlich nicht allein. Ich habe sicher das Ganze auch getriggert selbst mit falschem Essverhalten, falscher Balance, Arbeit gegen Schlaf und habe erst viel, viel später, als ich schon längst im adipösen Bereich war, also über Body Mass Index 30, verstanden, dass das eine Krankheit ist und dass diese Krankheit natürlich auch andere Krankheiten dann mit, also Folgeerkrankungen auslösen kann, bei mir vor allem Herz.
Wir werden dann gleich darüber sprechen, weil du hast angekündigt, sehr offen und frei über deine eigene Geschichte zu sprechen. Bevor wir damit sozusagen beginnen, Mario, du hast gleich gesagt, natürlich für dich ist die Assoziation, aber du bist natürlich ein Experte, du bist vom Fach eine chronische Erkrankung. Faktum ist aber, dass die WHO, also die Weltgesundheitsbehörde, Adipositas erst im Jahr 2000 als Krankheit anerkannt hat. Aber schon viel, viel früher haben natürlich Millionen von Menschen darunter gelitten. Und immer noch ist das so eine Geschichte, die vielleicht nicht von allen sofort mit Krankheit assoziiert wird. Warum tun wir uns als Gesellschaft so schwer mit dieser Erkrankung?
Ja, ich glaube, so wie du es angesprochen hast, und ich nehme mal an, wir werden auch ein bisschen dann mit Christopher darauf zu sprechen gekommen, es ist halt mehr oder weniger als ein Lebensstilproblem sehr lange tituliert worden, so quasi ist ein bisschen weniger, mach mehr Bewegung. Das geht dann schon wieder weg und man hat halt wirklich sehr, sehr lange glaube, das ist auch ein bisschen durch die Historie der Menschheit, das Ganze als Risikofaktor gesehen und nicht als eigene Erkrankung. Also ein Risiko, dass ich was anderes bekomme, aber nicht, dass es eine eigene Erkrankung ist. Ich glaube, vieles rührt auch her, dass wir, ich sage jetzt einmal speziell nach dem Zweiten Weltkrieg und nachher sich unsere Lebensumstände in Summe verändert haben. Wir haben, sage ich natürlich, mehr Wohlstand, wir haben ganz anderes Essen, hochkalorisches Essen, wir arbeiten anders, wo wir vielleicht nicht so viel Energie verbrennen und wir haben natürlich auch ein teilweise viel stressvolleres Leben und all das sind Faktoren, die diese Erkrankung begünstigen, den Ausbruch dieser Erkrankung. Und last but not least, würde ich jetzt einmal sagen, haben wir auch die Situation, dass sowohl politische als auch gesundheitssystematische Strukturen dieser Entwicklung von, das ist ein Risikofaktor und man ist selbst schuld, hin zur Akzeptanz, dass es sich um eine chronische Erkrankung handelt, wir da hinterherhinken und eigentlich im österreichischen, aber ich glaube sogar im weltweiten System noch nicht so in der Lage sind, Strukturen zu schaffen, die hier Lösungen anbieten können, sei es im therapeutischen Spektrum, aber sei es auch im Spektrum der Selbstverantwortung, wie kann ich meinen Lebensstil ändern, wie kann ich mich mit dieser Erkrankung bestmöglich umgehen.
Ist nicht komplex eigentlich die ganze Geschichte?
Sehr viele Faktoren. Wie gesagt, es gibt nicht den einen Auslöser. Das können viele verschiedene multikulturelle Faktoren sein. Dasselbe auch, es gibt viele individuelle Lösungen. Aber man muss halt, sage ich, ein Umfeld schaffen, in dem es für den Patienten möglich ist, auf diese individuellen Lösungen zurückzugreifen.
Es geht heute natürlich um die ganz konkrete Geschichte von Christopher. Vielleicht zu Beginn auch an dich mal die Frage, wie hat denn das alles begonnen mit deiner Adipositas-Erkrankung?
Also bei mir, Maja hat das sehr schön gesagt, es gibt viele Trigger, viele Auslöser. Ich kann natürlich nur von meinen sprechen, weil es gibt sicher Menschen, die eine stärkere genetische Anlage haben. Die habe ich nicht gehabt. Ich habe bei der Matur 58 Kilo gehabt, bei einer Größe von 1,73. Also ich war spindeldürr. Und habe aber dann im Verlauf meiner beruflichen Karriere sehr viele schlechte Angewohnheiten im Laufe der Zeit entwickelt. Also ich war sehr resilient an sich, habe sehr wenig geschlafen, habe aber in meinen langen Nächten mit, sei es Vorbereitung auf Kommentare, sei es mit nächtlichen Schnitten oder sonst was, begonnen, unglaublich ungesund zu essen. Fast Food, Süßigkeiten, Chips, also wirklich das Schlechteste, was man sich selber zuführen kann, vor allem ständig. Und habe im Laufe der Zeit, da kam noch dazu, dass ich durch Knieverletzungen immer weniger Sport betrieben habe. Also dafür kann ich vielleicht nichts, aber für die Verhaltensweisen natürlich mehr. Und habe dann im Laufe der Zeit immer mehr zugenommen. Dann kam noch eine Schnarch- oder Schlafapnoe dazu. Und irgendwann, so rund um 2000 rum, also da war ich Anfang 40, ist mein Gewicht so richtig explodiert, also in 6 Jahren um über 20 Kilo. Und ab diesem Zeitpunkt war ich eindeutig adipös habe dann ab so knapp 50 Jahren begonnen, auch immer wieder Diäten zu machen, die auch erfolgreich waren, immer ärztlich begleitet, also nie ganz allein, nie irgendwie völlig sinnlos irgendwo in die Luft hinein habe auch gut abgenommen, aber es hat halt diesen klassischen Jojo-Effekt gegeben, weil ich mir natürlich mit diesen schlechten Gewohnheiten auch ein Suchtverhalten zugelegt habe. Also der Mario hat davon, oder ihr habt beide davon erzählt, Adipositas ist erst seit 2000 anerkannt. Es gibt ja jetzt eine neue Erkrankung, die bei mir noch mitspielt, das ist dieses Binge-Eating. Das ist ja auch erst seit kurzem anerkannt. Und das vermischt sich halt herrlich zu einem teuflischen Duo.
Darf ich dich fragen? Also erstens einmal ganz, ganz herzlichen Dank, dass du deine Geschichte da mit uns teilst. Darf ich dich fragen, ab welchem Zeitpunkt für dich klarer wurde, dass es keine Schwäche ist, weil du halt jetzt im Stress bist und jetzt dich ungesund ernährst, sondern dass es sich echt um eine Erkrankung handelt?
Das war ganz spät. Ich glaube, also so richtig bewusst ist mir das erst geworden nach meiner Herzoperation und die ist jetzt 7 Jahre her. Und also ganz klar, ich habe schon auch eine Anlage von der Familie her, eine genetische Anlage, was das Herz betrifft, aber mir ist ganz klar, dass mein Lifestyle, also sowohl mit der Überforderung meiner Substanz, aber eben auch mit Essen, mit dem Übergewicht, mit dem ständigen Jojo, dazu beigetragen hat. Und erst dann wurde mir einiges bewusst. Da wurde mir bewusst, dass ich ein Suchtverhalten beim Essen habe. Da gab es noch keinen klaren Namen dafür. Ja, ich habe das selber immer Zuckersucht genannt. Inzwischen sind die Begriffe Craving, Binge-Eating natürlich eher populärer, auch wenn es neudeutsch ist. Und das Übergewicht, was auch immer bei mir oder auch bei anderen die Trigger sind, aber dass das eindeutig eine Erkrankung ist und dass die eine Erkrankung, also sprich die Adipositas, wesentlich beigetragen hat zur anderen, nämlich zur Herzerkrankung.
Muss ich dich da auch noch einmal nachfragen, weil dieses Thema Craving, was es so irgendwie ein bisschen so ein Heißhunger ist, wo man dem nicht widerstehen kann. Wie hat sich das bei dir dargestellt? Wird einem das dann bewusst oder läuft das in dieser Stresssituation, die man beruflich hat, mit und das spürt man jetzt gar nicht so initial?
Naja, es ist ja nicht nur in der Stresssituation, das ist ja dann ein Verhalten, das man auch daheim an den Tag legt. Und Mario, du und ich teilen ja die Liebe zum American Football, zur NFL. Das spielt sich natürlich in der europäischen Nacht ab und dann, ich habe halt sehr viele Nächte damit verbracht, NFL zu schauen und musste dann mal teilweise aus beruflichen Gründen ja früh aufstehen. Also habe dadurch noch weniger geschlafen als ich schon. Und in solchen Nächten ist es halt also wirklich teuflisch. Und ich meine, auch Sucht ist ja eine Erkrankung, wurscht welche. Ja. Und bei mir war das halt so, du isst was Salziges, dann hast Lust auf was Süßes und es wechselt sich die ganze Nacht ab zwischen salzig und süß. Also das Süße kann sein Schokolade, Eis, was auch immer. Also das ist wirklich, wirklich ziemlich brutal, was man seinem Körper da selbst antut. Ja, und wie gesagt, es gibt sicher viele Menschen, die adipös sind, die daran wenig oder gar keine eigene Schuld haben, sondern weil es genetisch eben verursacht ist. Ich gebe mir sehr wohl eine Verantwortung, Schuld ist jetzt vielleicht ein blöder Ausdruck, aber ich gebe mir sehr wohl eine Verantwortung dafür, dass ich das zumindest mit ausgelöst habe. Und ich glaube auch, dass darüber werden wir wahrscheinlich auch noch sprechen. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Faktor, dass man es A, selbst als Krankheit wahrnimmt, aber B, auch erkennt, falls es der Fall ist, dass man einen eigenen Anteil daran hat und dann beginnt, Maßnahmen dagegen zu ergreifen. Und dann im dritten Schritt auch nicht allein, sondern mit professioneller Hilfe.
Ich würde ganz gerne was aufgreifen, was du auch schon erwähnt hast, nämlich Stress und die Arbeit oder dass man wegen der Arbeit besonders auch Nachtarbeit machen muss. Man weiß, schaue ich den Mario jetzt an, dass das Risikofaktoren sind inzwischen. Nur die waren in deinem Job und ich kann das sehr gut nachvollziehen, weil wir kennen unsere nächtlichen Gängen des Königlbergs manchmal absolut nicht vermeidbar. Das heißt, du konntest deinen Risikofaktor überhaupt nicht ausschließen, weil der bei dir systemimmanent war.
Ja, teils ja, aber teils auch schon selbst verursacht. Also ich war als junger Erwachsener noch sehr unsicher. Die Leute, die mich jetzt erst kennenlernen, merken das nicht so richtig. Sehr selbstzweiflerisch und habe da sicher einen oft übertriebenen Ehrgeiz entwickelt und war sowas wie ein Overachiever. Ich war obsessiv bei der Vorbereitung auf alles, ja. Sei es jetzt auf einen Dreh, auf einen Kommentar, was auch immer. Und habe da sicher teilweise unfassbar viel Zeit, auch Nächte investiert, um einen, ich will nicht sagen perfekt gibt es in unserem Job praktisch nicht, aber einen optimalen Job zu machen und habe diesen Ehrgeiz sicher so ausgelebt, dass ich eben meine Erholungsphasen vernachlässigt habe. Und wie gesagt, der kleine Teil, für den ich wenig kann, der noch dazu kommt, am Anfang war ich ja noch sehr fit, weil ich sehr viel Sport betrieben habe. Das ging dann im Laufe der Zeit immer weniger. Teilweise war es durch Verletzungen. Später dann eben durch die Schlafapnoe, wo man ja immer müde und träger wird und überhaupt keinen Nipf mehr hat. Also vor allem irgendwas in Richtung Ausdauer oder Kraft zu machen. Ja, Spielsportarten gehen noch.
Weil du das Thema auch angesprochen hast, immer mit professioneller Hilfe, mit Begleitung. Wenn du an dich zurückdenkst, wie leicht oder wie einfach oder auch vielleicht doch nicht ist es, sich hier auch Hilfe zu holen, also dass das Ganze eben auch, sei es jetzt von medizinischer Seite oder auch vielleicht von Freundesseite, Umkreisseite, auch als Erkrankung gesehen wird und nicht eben so quasi mit ein, zwei, ich sag's jetzt salopp wienerisch formuliert, blöden Schmähs abgetan wird.
Ja, ich glaube, das ist jetzt etwas besser geworden. Also das greift vielleicht mit Verspätung, dass eben die WHO Adipositas als Krankheit anerkannt hat. Ja, das greift jetzt nicht von einem Jahr aufs andere, aber es greift allmählich. Bei mir war es sicher, als ich es endlich viel zu spät erkannt habe, leichter, weil ich ja schon Herzpatient war. Und das heißt, ich hatte schon ein Umfeld, wo man aufgepasst hat, was hast du für Begleiterscheinungen oder Ursachen für die Herzerkrankung und was solltest du oder könntest du dagegen tun. Das heißt, ich habe eigentlich eher in den letzten Jahren eher positive Erfahrungen gehabt. Ja. Und ich glaube aber, dass dass dort, wo das Wissen zu gering ist, und deswegen, das war auch mit dem Grund, warum ich zugesagt habe, an diesem Podcast teilzunehmen, ich glaube, jeder Einzelne, der das hat, der diese Erkrankung hat und das einmal annimmt und sagt, okay, ich habe das, was kann ich jetzt dagegen tun, ist schon etwas Gewonnenes. Also da haben wir schon was Gutes getan. Ja? Und ich gebe einfach meine Erfahrung da gerne weiter. Ich bin ja auch oft vor der Kamera gewesen. Ja? Also natürlich gibt es dann auch Feedback und es ist nicht immer nur lustig. Es hat mich nicht so wahnsinnig belastet, aber da habe ich vielleicht eine Art Schutzschild, weil ich eher uneitel bin. Also mir ist mein eigenes Aussehen relativ wurscht für jemanden, der eigentlich ein bisschen eitel sein sollte vor der Kamera, eher zu wenig davon. Und daher hat das ist bei mir ziemlich abgeprägt, aber es gibt natürlich Menschen, die da sensibler sind. Und das ist auch etwas, was ich immer sage, jedes Mal, wenn einer zu dir Blader sagt, ist das eine Verletzung. Ja, und es hilft nicht. Empathie, natürlich auch Kritik. Die Kritik, also konstruktive Kritik ist immer gut in jedem Lebensbereich, natürlich auch bei Erkrankungen. Also natürlich sollte man jemanden darauf aufmerksam machen, hey, du hast das. Ich habe meine Schnarchapnoe auch erst mitbekommen durch eine Ärztin, die mich eigenartigerweise bei der Ironman WM auf Hawaii gesehen hat, dass ich mitten am Tag in einem Stuhl so gehangen bin und so Schnarchen angefangen habe und dann mit mir über ein paar Beobachtungen gesprochen hat und gesagt hat, du hast wahrscheinlich Schlafapnoe, du solltest ins Schlaflabor, was ich dann leider erst 1,5 Jahre später gemacht habe, blöderweise. Aber ich meine nur, so egal ob es aus im engsten privaten Umfeld von Kollegen, da kann man es vielleicht schwerer erwarten, da ist ja auch ein bisschen Konkurrenzkampf da und dann eben auch von ärztlicher Seite sollte man einfach darauf schauen, dass man einerseits empathisch, andererseits konstruktiv und kritisch konstruktiv mit einem adipösen Menschen umgeht.
Schlafapnoe, Christopher, um uns das auch mal nochmal zu erklären, da glaube ich, muss man dann ja auch, das ist ja gefährlich, da kann man ja auch wirklich ersticken und muss man dann ja wirklich auch therapiert werden. Kannst du uns das nochmal ein bisschen erklären für alle, die damit noch nie zu tun hatten?
Gerne. Also ich habe ab Ende der 90er Jahre, hat meine damalige Freundin ein paar Mal gesagt, du atmest nicht während der Nacht. Und ich wusste damals noch nichts von Schlafapnoe und vielleicht dämlich, dass ich nicht versucht habe, das schneller in Erfahrung zu bringen, was das sein könnte. Und es ging mir ja auch die ersten Jahre noch gut. Eben ab circa 2000, da ist also mein Gesundheitszustand hat sich dramatisch verschlechtert. Mein Gewicht ist dafür dramatisch nach oben gegangen. Und wie gesagt, das hat dann circa 6 bis 8 Jahre gedauert, bis ich erstens einmal davon erfahren habe, was das sein könnte und zweitens einmal endlich einmal Schritte dagegen unternommen habe. Was passiert ist, dass du Atemaussetzer hast und die können, da gibt es unterschiedliche Begründungen, die können übrigens auch mit Übergewicht zu tun haben. Also es ist auch möglich, dass Adipositas die Schlafapnoe auslöst. Und bei mir war es wahrscheinlich eher umgekehrt, dass die Schlafapnoe dann mit die Adipositas ausgelöst hat, also die extreme Gewichtszunahme. Und also du hast Atemaussetzer, die können kurz oder länger sein, fängst dann auch zum Schnarchen an. Das ist dann oft so, dass du nicht regelmäßig schnarchst, so wie viele Menschen, sondern dass du so richtig so halb aufwachst. Du schläfst nie richtig. Das ist das Absurde. Ich habe das erst gelernt, viel später gelernt, dass man einen höheren Blutdruck hat dabei, man hat oft einen höheren Puls. Also es ist auch fürs Herz natürlich eine Belastung. Es verkürzt die Lebenserwartung. Ich kann jedem raten, der solche Ansätze hat, schnellstens zum Arzt zu gehen, zu einem HNO oder Lungenspezialisten und nicht so lange zu warten wie ich, weil ich hab sicher meine Gesundheit und meine Lebenserwartung dramatisch verkürzt, weil ich so lange damit zugewartet habe. Aber jedenfalls, bei mir war zum Beispiel konkret, ich habe also bis zu knapp einer Minute Atemaussetzer gehabt. Also ich habe immer im Scherz gesagt, aus mir wäre ein guter Apnoe-Taucher geworden. Aber in Wahrheit, es ist sehr ernst und es ist, wie du richtig gesagt hast, Birgit, es kann auch lebensgefährlich sein. Also hätte ich noch ein paar Jahre länger gezögert, wäre ich vielleicht nicht mehr am Leben.
Und ich glaube, wenn ich da vielleicht auch noch was dazu sagen darf, also erstens, Christopher, so wie du sagst, ist natürlich Übergewicht, weil natürlich das Gewicht ein bisschen auf die Atemwege drückt, einer der ganz großen Risikofaktoren, auch wenn es bei dir, Christopher, jetzt andersherum war, aber was natürlich auch das an der Erkrankung schwerwiegende ist, dass wenn man das hat und zum Beispiel in einem Beruf arbeitet, wo natürlich Aufmerksamkeit, also sei es jetzt zum Beispiel Fernfahrer oder ich anstehe an irgendwelchen Maschinen, ist das natürlich ein wahnsinniger Risikofaktor dann natürlich auch im Arbeitsumfeld. Also es gibt da sehr viele Berufe, die vielleicht schon genau Patienten oder Menschen prädispositionieren, dass sie ein Übergewicht haben oder ein bisschen in die Richtung drängen und dann aber natürlich auch das Risiko tragen diesbezüglich.
Also eine absolut ernstzunehmende Geschichte. Ich würde gerne.
Also wenn du willst, erzähle ich kurz von mir die Dinge, die aufgetreten sind. Also wie du gesagt hast, LKW-Fahrer, ich hatte auch Sekundenschlaf, also immer wieder. Es gab auch Kollegen damals beim ORF noch, die völlig zu Recht gesagt haben, mit dir als Beifahrer, da fahre ich nicht mehr mit. Und ich bin als Beifahrer dann immer sofort weggekippt. Also ich hab beim als Beifahrer, wenn ich quasi eigentlich eine Entspannungsphase habe, bin ich sofort weggekippt. Also ich war auf längeren Autofahrten dann meistens nicht wirklich wach. Ich habe ganz eigenartige Szenarien gehabt, wo ich mich nachher gefragt habe, wie habe ich bei der Arbeit überhaupt funktioniert? Ich habe zum Beispiel oft Champions League Zusammenfassungen kommentiert und bin dann beim Live-Spiel, obwohl es oft spannend war, weggekippt. Also ich bin immer wieder eingeschlafen und habe dann trotzdem irgendwie zusammengebracht, dass ich eine vernünftige Performance abgeliefert habe. Also das war zwar nicht lebensgefährlich für irgendjemanden, aber natürlich theoretisch hätte ich auch absolut nicht funktionieren können bei der Arbeit, bei längeren Sitzungen, jedes Mal eingeschlafen. Also
das klingt natürlich absolut nach dem Zustand eines Menschen, der wirklich krank ist. Und da würde ich gern was aufnehmen, Mario, was der Christopher vorher gesagt hat oder du auch schon ein bisschen angesprochen hast, nämlich die Reaktion des Umfelds und die Stigmatisierungen und dieser blöde Satz ist ein bisschen weniger, bewegt dich vielleicht ein bisschen mehr, der sicherlich auch wahnsinnig verletzend sein kann. Der ist aber auch medizinisch komplett falsch, weil man einfach weiß, dass diese Krankheit ja so komplex ist und so viel mitspielt. Hormone, was auch immer. Kannst du uns da mal vielleicht ein bisschen einen Überblick geben?
Ja, also genau, so wie du es auch sagst. Also es gibt nicht den einen Grund, den man vielleicht auch ausschalten könnte, warum man adipos wird, sondern das können, wie du richtig sagst, hormonelle Thematiken sein. Das kann Stress sein, das können andere psychische Belastungen sein. Das können aber auch, und beim Christopher spielt ja vieles mit, was ist mein Arbeitsumfeld, wie kann ich mich ernähren, genetische Faktoren können hier sein, soziokulturelle Faktoren, das heißt in einem gewissen Umfeld ist eine gewisse Ernährung gang und gäbe, sodass man da wirklich erstens sehr viele Risikofaktoren hat und zweitens nicht sagen kann, es ist das eine, das zu dieser Erkrankung führt. Und da sage ich, diesen Schritt zu machen als Gesellschaft, zu sagen, das ist eine chronische Erkrankung, da sind wir als Gesellschaft wie bei allen anderen Erkrankungen. Wir haben ja ein solidarisches Gesundheitssystem, das im Großen und Ganzen ja gut funktioniert, wo wir sagen, wenn jemand krank ist, dann wollen wir als Gesellschaft dem zur Seite stehen und ihn unterstützen, sei es jetzt finanzieller Natur, was auch immer. Und ich glaube, dasselbe ist natürlich, gilt für die Adipositas genauso.
Und es werden immer mehr Menschen, die davon betroffen sind.
Ich glaube, das werden immer so diese Worthülsen, die Epidemie des 21. Jahrhunderts. Aber im Prinzip, wenn man sich die Zahlen anschaut, und in Österreich sind die Zahlen, wir reden derzeit von circa 1,5 Millionen Menschen, die in Österreich adipös sind, das sind ja 15-20%, dann sind das schon Zahlen, die zeigen, dass wir hier wirklich eine Herausforderung als Gesellschaft haben, weil wir eben auch wissen, dass es bis zu 200 Folgeerkrankungen gibt. Wir hören mit Christopher ja heute schon von der einen oder anderen. Und wir natürlich da als Gesellschaft auch eine wahnsinnige Herausforderung im Bereich der Kosten haben. Also wir haben österreichische Daten, die zeigen, dass die Kosten der Adipositas circa bei über 2 Milliarden im Jahr, sage ich. Also ich wiederhole es nochmal, bei 2 Milliarden im Jahr liegen. Also dass wir uns schon, auch wenn wir sehen, wie die Kurve nach oben geht an Menschen, die davon betroffen sind, uns schon als Gesellschaft überlegen müssen, wie gehen wir damit um? Einerseits, um Patienten zu helfen, aber auch andererseits, um unser Gesundheitssystem auch mittelfristig aufrechtzuerhalten.
Und so komplexe Erkrankungen sind natürlich auch Herausforderungen für die Ärzteschaft. Und das ist etwas, was ich dich auch gern fragen würde oder wir dich gern fragen würde, Christopher, wie waren denn dann so deine Erfahrungen? Wie leicht war es denn dann, an eine Spezialistin, einen Spezialisten zu kommen, der wirklich weiß, okay, das ist deine Erkrankung und das ist der Weg heraus, hoffentlich?
Also ich habe meine erste Diät 2007 gemacht. Da war ich 49. Und muss ich jetzt auch wieder zurück zur Schlafapnoe gehen. Als ich eine Beatmungsmaske bekommen habe, haben sich die meisten so körperlichen und geistigen Folgeerscheinungen wieder gelegt. Eines hat sich nie gelegt, das Übergewicht. Und das hatte natürlich eben auch mit meinen sonstigen Gewohnheiten zu tun und mit den sonstigen Belastungen. Und dann habe ich ein Jahr, nachdem ich eben diagnostiziert wurde, mit der Schlafapnoe gesagt, okay, da muss ich jetzt was endlich gegen das Übergewicht tun. Da war Adipositas bei mir gar nicht noch so sehr als Begriff da. Ja, es war einfach Übergewicht. Und da habe ich eine Ärztin gehabt, die mich gut beraten hat bei einer Diät. Aber das, was ich dann gelernt habe, was ja viele Menschen wissen, ist, während einer Diät für einige Monate recht diszipliniert und dann bin ich am Ende der Diät nicht mehr diszipliniert und es kommt natürlich sofort der Jojo-Effekt. Und aber ich habe eigentlich von Anfang an, als ich begonnen habe zu suchen, habe ich eigentlich immer eine gute medizinische Beratung bekommen. Also ich glaube, an der fehlt es nicht, solange man selber einmal einen Schritt ergreift. Natürlich wäre es manchmal umgekehrt gut, dass ein Arzt die Initiative ergreift und sagt, hey, du solltest was tun. Aber das bei mir war schon die eigene Initiative und dann Gott sei Dank auch ein gutes Umfeld. Bei mir kam dann noch was dazu. Ich habe einen Physiotherapeuten jetzt hier in Salzburg. Also ich bin jetzt seit 2010 in Salzburg, der aufgrund einer eigenen sportlichen Karriere immer sehr viel über Ernährung gewusst hat. Also wirklich bis in die Feinheiten, was welche Mittel und Nahrungsmittel und so weiter auch für die Zelle und so weiter bedeuten. Und der hat einen guten Ton erwischt. Und das ist etwas, was ich jedem Therapeuten empfehlen könnte. Versuch zu helfen, aber versuch nicht zwanghaft zu helfen. Genauso wie ich mich nicht zwanghaft benehmen sollte, sollte auch nicht der Arzt sagen, du musst jetzt genau das machen, was ich sage, sonst kann ich dich nicht behandeln, sondern da ist ein Augenmaß gefragt. Ja, was ist denn für den Patienten möglich in seinem Lebensbereich oder aufgrund seiner eigenen Disziplin? Ich finde diese soziokulturellen Aspekte gerade in Österreich nicht gerade unwichtig. Ja, man ist einfach, viele sind gewohnt, einfach sich eher üppig zu ernähren, vielleicht fett zu ernähren. Alkohol ist natürlich auch ein Thema. Also ich weiß auch ich trinke keinen Alkohol. Aber auf Winterdienstreisen hat es ziemliche Zivilcourage gebraucht, dass man die vielen Einladungen nicht wahrgenommen hat. Also einen Schnaps nach dem anderen zu trinken. Gott sei Dank hat es mir nicht geschmeckt. Und irgendwann habe ich genug Zivilcourage gesagt, nein, danke, ich nicht. Aber das sind soziokulturelle Faktoren, wo man sagt, natürlich kann man was trinken, aber eben so wie beim Essen auch nicht über die Stränge schlagen oder zumindest nicht ständig über die Stränge schlagen. Also, aber dieses Augenmaß braucht jeder im Umfeld, ob das jetzt Partner, Partnerin ist, ob Freunde sind, ob es Kollegen sind, ob es Ärzte, Therapeuten sind. Also jeder braucht Augenmaß und ich sage immer Empathie und eben konstruktiv.
Ich muss dir eine Frage stellen, Christopher, weil ich mir die ganze Zeit, oder wir diskutieren es auch immer wieder, oder ich in meinem Freundeskreis, wenn du dich heute treffen würdest, wie du adipös warst, Übergewicht hast du noch nichts dagegen getan hast. Wie würdest du dich selber überzeugen, dir Hilfe zu suchen?
Ich würde sagen, du wirst mit 60 eine lebensrettende Herzoperation brauchen. Wenn du dich so weiter benimmst wie jetzt. Hol Hilfe, mach was dagegen. Also das wäre einmal die eigene Verantwortung. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt schon mehrfach erwähnt, es gibt unzählige Faktoren, die dazu beitragen können, aber man muss einmal dort ansetzen, wo man selber was beigetragen hat. Also ich würde mich auf jeden Fall, ich würde mich selber warnen davor, was ich alles dann in den Jahren danach, also von circa 40 bis 60 falsch gemacht habe und sage, schau, dass in den Ende der 90er hat kein Mensch das Wort Work-Life-Balance verwendet noch. Ja, heutzutage ist das gang und gäbe. Teilweise wird es auch wieder negativ dargestellt. Aber in Wahrheit ist Work-Life-Balance natürlich wichtig und ich habe die sicher nicht gehabt.
Jetzt reden wir ja schon so ein bisschen auch aus dem Weg aus der Krankheit oder ab dem Moment, wo man erkennt, okay, man muss etwas tun. Da ist gerade der Weg mal zur Ärzteschaft, aber natürlich auch von deiner Seite, Mara, aus Seite der Pharma-Seite sozusagen, da gibt es jetzt auch neue Methoden, die sehr erfolgreich eingesetzt werden.
Ja, ich denke schon. Also ich glaube, dass, wenn man das so sagen will, der Köcher mit Pfeilen, den Ärzte haben, ist sicherlich über die letzten Jahre breiter geworden mit sehr auch potenten Therapiemöglichkeiten, die mannigfaltig sind. Das können auf der einen Seite Medikamente sein, das kann auf der anderen Seite, auch wie der Christopher sagt, wie stelle ich meine Ernährung, was gibt es für Hilfestellungen um, wie mache ich mehr Bewegung, bis hin natürlich zu chirurgischen Eingriffen, die aus meiner Sicht so ein bisschen jetzt weisheitsletzter Schluss sein sollten. Also ich glaube, es tut sich hier sehr viel. Wichtig ist, und das habe ich eh auch vorher angesprochen, dass wir als Gesellschaft über das Krankheitsbild und die Akzeptanz der Krankheit auch akzeptieren, hier die Patienten nicht alleine zu lassen und zu unterstützen, auch mit dem, was der Christopher, glaube ich, angesprochen hat, hier auch mit den Patienten oder Patientinnen zu sprechen, dass auch eine gewisse Selbstverantwortung auch dazu gehört. Also es ist einfach so multifaktoriell, aber wir sollten bereit sein, dass mehr oder weniger die Pfeile, die wir haben, auch zielgerecht einzusetzen.
Du hast am Anfang, gleich ganz am Anfang nach deiner ersten Assoziation auch zu dem Begriff Adipose, das natürlich auch gleich gesagt, das ist eine chronische Erkrankung. Das impliziert aber auch, dass ich latent diese Krankheit, auch wenn ich sie im Griff habe, immer in mir habe.
Genau so ist es. Also ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass das in vielen Fällen eine lebenslange Erkrankung ist. Sicherlich denke ich, dass der eine oder andere vielleicht auch schaffen wird, auch vielleicht von Medikamenten wegzukommen oder auch vielleicht das Thema nach chirurgischen Eingriffen es besser in den Griff bekommt. Aber ich glaube, man muss schon einfach sich bewusst sein, dass eine chronische Erkrankung wahrscheinlich nicht mehr weggehen wird ohne wie auch immer geartete therapeutische Hilfe. Aber ich glaube, man kann über Lebensstiländerungen, man kann über Ernährungsänderungen schon eine sehr gute und breite Basis legen, dass man möglichst wenig andere Pfeile benötigt sozusagen.
Weiß man da, wie viele Menschen das wirklich nachhaltig schaffen, dann also wirklich auch gesünder herauszukommen, obwohl man weiß, man hat eine chronische Erkrankung?
Also ich würde jetzt einmal sagen, die wenigsten. Also ich glaube, es ist schon etwas, was wir so sehen müssen, wie es ist, dass es die wenigsten schaffen. Aber, und ich glaube, das ist halt das große Aber, und das haben wir auch vom Christopher gehört, es nicht zu unterstützen, erzeugt, und das haben wir auch mit diesen über 2 Milliarden Gesundheitskosten, wesentlich größere oder schwerwiegende, unter Anführungszeichen, obwohl schwerwiegend ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber Folgeerkrankungen, die natürlich auch therapiert werden dann. Also ich glaube, wir haben hier eine Chance, früh Sachen abzufangen, mit einem sicherlich auch Investment, das die Gesellschaft tätigen muss. Aber ich glaube, in Summe ist es eine Möglichkeit eigentlich, wo alle gewinnen können. Also der Patient und die Patientin zuerst, aber auch die Gesellschaft und alle, die in dem System beteiligt sind.
Christopher, wie ist das bei dir? Wenn wir jetzt darüber reden und deine ganz persönliche Geschichte erzählst, ist das für dich eine Geschichte aus der Vergangenheit oder ist das etwas, das immer noch irgendwie dich begleitet?
Es begleitet mich absolut. Also im Moment bin ich unterhalb der 30 BMI. Das heißt, ich im Moment würde mich keiner als adipös bezeichnen. Aber natürlich habe ich das in mir. Absolut. Siehe Jojo-Effekt. Also ich habe die Pfeile im Köcher. Das hat mir gut gefallen, was der Mario gerade gesagt hat. Es gibt ja einige neuere Therapien. Und ich habe die in den letzten beiden Jahren auch eben wieder natürlich unter ärztlicher Begleitung oder mit ärztlicher Begleitung versucht, und die schlagen bei mir auch gut an, weil ich ja diese Verbindung zwischen Adipositas und dem, wie man es auch immer nennen will, Craving habe. Das heißt, diese Essstörung, das Suchtverhalten ist bei mir, und ich meine, eine Sucht wird keiner mehr ganz los. Ja, das ist immer nur unter Kontrolle zu halten. Also wurscht, ob das jetzt Alkohol, Nikotin oder Drogen sind. Und bei mir ist es halt, ich sage es immer, der Zucker. Ja, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen, aber es trifft sie in etwa. Und das heißt, und einige dieser neuen Therapien, dieser neuen Methoden greifen ja auch, das ist zum Teil hormonell, die den Appetit an. Also es sind appetitzügelnd. Und das hilft mir. Ob ich jetzt davon wieder wegkomme, kann ich noch nicht sagen, wenn ich da mittendrin stecke in der Therapie und kann nur hoffen, dass es dann nachhaltig besser wird. Aber ehrlich gesagt rede ich fast damit, dass ich wieder ein Problem habe, das Gewicht zu halten, wenn ich die Therapien dann absetze. Und ich bin da total bei Mario. Wenn jemand das Problem erkennt, es gibt mehr als genug Möglichkeiten, dagegen anzukämpfen. Mit Hilfe von anderen und eben auch eigene Verhaltensweisen, die man ändern kann.
Gibt es das aus deiner Sicht, Mario, auch? Wir haben einige Fortschritte, glaube ich, auch schon angesprochen. Also auch gesellschaftlich langsam, dass man das wirklich als Krankheit akzeptiert. Christoph hat gemeint, das halt nach die Entscheidung der WHO, sowas dauert natürlich auch. Oder eben auch pharmazeutische Entwicklungen, auch von Medizin. Wo sind denn die Hoffnungsgebiete? Weil es ist, wie du auch angesprochen hast, zu Recht ein paar Mal eine Erkrankung mit unglaublichen Folgekosten auch für die Gesellschaft. Ganz abgesehen von den eigenen einzelnen Schicksalen, die da dahinter stecken, dass man das als Gesellschaft immer besser in den Griff bekommt.
Ich glaube, und darum machen wir ja auch den Podcast, und danke nochmals, Christopher, dass du da dabei bist. Ich glaube, es zu thematisieren, zu thematisieren an Menschen, die mehr oder weniger diesen Weg gegangen sind, die diese Herausforderungen haben, die ihr Leben da auch anpassen müssen. Aber ich glaube, das ist der Weg, darüber zu sprechen, es auch beim Namen zu nennen, was es ist, eine chronische Erkrankung, weil solange wir das nicht tun und ich bin ja natürlich auch journalistisch, liest man die Zeitungen, das wird über das Thema geschrieben und ich würde jetzt einmal sagen, es vergeht ja keine Woche, wo in großen Zeitungen in Österreich das Ganze nicht angesprochen wird oder neue wissenschaftliche Daten publiziert werden oder gezeigt werden, was man tun kann. Aber wenn man sich dann unten den Chatverlauf oft anschaut, dann würde ich sagen, dann sieht man zu 70-80% dieses quasi, das soll weniger essen und mehr Sport tun. Also zwischen dem, was wir vielleicht lesen, was aber dann in letzter Instanz ankommt und wie es dann auch gesehen wird, das ist nach wie vor eine Riesenherausforderung. Und erst unlängst, ich mag auch die Namen nicht nennen, aber zwei Prominente auch im Fernsehen gesehen, die einfach darüber witzeln, dass sie jetzt viel mehr Gewicht haben. Und ich glaube, da diese Balance zu schaffen, das nicht in ein Eck zu rücken, ein optisches Eck, reines oder Schönheitsideal-Eck, ich glaube, Body Positivity ist ganz wichtig. Aber es gibt dann irgendwo eine Grenze auch, wo man, so wie der Christopher sagen muss, da handelt es sich um krankmachendes Übergewicht. Das ist halt ein Rucksack, den ich kontinuierlich mit kleinen Steinerln, die ich aufgesammelt habe, befüllt habe, der jetzt aber auf meinen Körper drückt und an verschiedensten Ecken und Enden Risiken hervorruft. Das dann so zu sehen und dann zu sagen, und jetzt sollte ich etwas tun mit Begleitung, mit Hilfe, das war extrem wichtig.
Christopher, wie ist das bei dir? Du bist jemand, der ganz bewusst auch deine sehr persönliche Geschichte erzählst, ich nehme mal an, auch mit der Idee, da einfach für mehr Bewusstsein zu sorgen, aber welche Reaktionen bekommst du darauf? Sind die auch manchmal so verletzend, wie sie in Chats stehen oder hat man dann doch Scheu?
Nein, habe ich so nicht gehabt, aber natürlich habe ich das jetzt bisher in sozialen Medien nicht gemacht. Dort, wo natürlich die Trolls am ehesten dann zuschlagen, so wie es der Mario mit den Chat-Antworten gesagt hat. Ich habe das nicht. Ich glaube, die Leute wissen eher zu schätzen, dass ich sehr offen über die eigenen Probleme und die eigene Erkrankung spreche. Und ich habe das auch schon als Führungskraft versucht vorzuleben, dass ich immer sehr transparent in allen Themen bin. Und das heißt, ich wollte immer gern Wissen und Erfahrung weitergeben. Und in dem Fall gebe ich halt Wissen und Erfahrung weiter, die ich selber lieber nicht gemacht hätte. Aber wo ich vielleicht dem einen oder anderen ersparen kann, dass er so einen langen Leidensweg, einen langen Erkrankungsweg gehen muss, wie ich das jetzt in den letzten 25 Jahren hatte. Denn hätte ich früher gegengelenkt, ginge es mir jetzt wahrscheinlich besser. Also wie gesagt, die Krankheit ist da. Und ich bin Herzpatient, ich bin 50% behindert. Und ja, ich habe leider dem österreichischen Gesundheitssystem auch einiges an Kosten erzeugt, die ich mit einem früheren, klügeren Verhalten wahrscheinlich hätte reduzieren können.
Hat heute das bedeutet das Wort gesund zu sein heute für dich etwas anderes, als es früher bedeutet hat?
Ja, sicher. Früher, ich meine, bei mir hat das sehr früh mit den Knieverletzungen begonnen. Also aber das ist nicht so, das hat man nicht so als krank oder ja, man war verletzt, aber das war nicht dasselbe. So richtig hat sich das geändert mit der Herzoperation, das ist klar. Also ab dem Zeitpunkt war mir klar, so ganz gesund werde ich nie mehr sein. Aber ich habe auch sehr, sehr rasch, und da hat mir auch geholfen, dass ich wieder gut begleitet von Therapeuten und Ärzten war, wo ich dann herausgefunden habe, dass ich auch haufenweise Intoleranzen habe, auf die ich Rücksicht nehmen muss, ja, die mich Energie gekostet haben. Also ich war ein Jahr nach der Herzoperation, wo es mir zwischendurch recht gut gegangen ist, energetisch total leer und habe zum Glück den richtigen Verdacht gehabt, dass es an der Ernährung liegt. Und das war auch so. Und dann habe ich halt wieder eine Diät gemacht und habe auch Ernährung so weit möglich umgestellt. Wieder ist das private Umfeld wichtig. Ich habe eine treusorgende Frau, die sehr gesund kocht, aber trotzdem gut kocht. Also das geht. Schwieriger wird es dann eben wenn man so ständig das Craving hat. Weil ich habe leider kein Craving nach Gemüse oder Obst, sondern eben nach Süßigkeiten oder Ähnlichem. Also das, was zwischen den Hauptmahlzeiten stattfindet, ist etwas weniger vernünftig. Und das ist auch nach wie vor das Problem, das mich begleitet und das auch meine Gesundheit beeinträchtigt. Aber wie gesagt, es gibt Methoden, es gibt Therapien, die das zumindest einschränken können. Und Also ich, ja, also das, als 67-jähriger Herzpatient, der auch mit Adipositas zu kämpfen hat und einigen anderen Themen, habe ich natürlich einen völlig anderen Bezug zur Gesundheit als vorher. Und wie gesagt, Work-Life-Balance. Also ich habe schon nach meiner Herzoperation gesagt, dass es so dieses Arbeitsaufkommen, wie ich es über 40 oder circa 40 Jahre lang hatte, das kann ich nicht mehr leisten. Also so belastbar bin ich nicht mehr. Ich bin eindeutig nicht mehr so resilient. Ich brauche viel mehr Schlaf. Also mit dem Schlaf von früher. Also ich habe Olympische Spiele 96. In der ersten Woche, da sind ein paar Dinge passiert, die dazu beigetragen haben. Die führen jetzt ein bisschen zu weit. Aber ich habe im Schnitt 1 bis 2 Stunden geschlafen die erste Woche.
Gut, da muss man keine wissen, dass das
gesund ist. Nein, ich hab damals unseren Teamleader gebeten, weil ich habe in der zweiten Woche dann eine andere Aufgabe gehabt und habe gesagt, ich brauche jetzt eine Nacht, wo ich 8 Stunden schlafen kann. Das hat er mir auch zugestanden. Aber solche Phasen habe ich dauernd gehabt. Ich habe beim Ironman in Hawaii einfach, wenn wir mit einem zu kleinen Team natürlich kostenbedingt dort waren, habe ich einmal 36 Stunden durchgearbeitet. Ja, also ich meine, das sind so, oder habe ich 2 Nächten 1 Stunde total geschlafen. Ja.
Gott, das soll jetzt niemand nachmachen, der uns zuhört.
Nein, es ist das Negativbeispiel und ich würde meinem Jüngern, ich sagen, mach das nicht. Mach's anders, ja. Löst deine Qualität bei der Arbeit irgendwie mit etwas besserem Schlaf und etwas besseren Erholungsphasen. Damals war ich wirklich sehr resilient und das hat sich in den letzten 7, 8 Jahren eben dramatisch geändert. Also natürlich, das wird wahrscheinlich jeder Herzpatient sagen, nach einer Operation am offenen Herzen, natürlich ist das Thema Gesundheit ein anderes, sondern der Zugang zum Thema Gesundheit ein anderes geworden. Aber eben auch, ich will jetzt nicht da mich aufspielen, dass ich so ein missionarisches Bedürfnis habe, aber natürlich habe ich auch irgendwo in mir das Bedürfnis ist, weiterzugeben und auch Selbstkritik dabei zu üben, weil ich glaube, das ist dann authentischer, als wenn man sagt, ich habe eh alles richtig gemacht, ich kann nichts dafür.
Christopher, was ich nicht vergessen möchte, jetzt auch in unserem Podcast, ist ja auch immer so, dass wir gerne etwas lernen wollen oder mitnehmen wollen und auch ich halt auch als Vertreter der pharmazeutischen Industrie hier ein bisschen, was würdest du dir von uns wünschen, was wir vielleicht anders, besser, zusätzlich noch mehr machen könnten?
Ich glaube, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Es wird ja ständig neu entwickelt. Also es gibt eben, wir haben schon angesprochen, diese neuen Therapien und die werden ja auch weiterentwickelt. Und es gibt ja auch sicher anderes, das ich gar nicht kenne, aber es wird da sicher einiges gemacht. Was ich mir wünschen würde, und das ist eben wieder die Kombination Pharmazie und Politik, ist, dass man versucht, solche Dinge dann auch leistbarer zu machen. Das ist in Europa ja eh etwas besser als in den USA, wie ja fast jeder weiß inzwischen. Aber trotzdem, ich weiß, was man teilweise dafür ausgeben muss, wenn die ÖGK das nicht auf die Liste setzt, der genehmigten Therapien. Und das ist natürlich relativ teuer. Da werden sich viele überlegen, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Für mich ist eben, da kommt wieder mein Zugang zur Gesundheit raus, für mich ist das Thema Gesundheit so prioritär geworden, dass ich sage, das muss ich mir leisten. Weil ich merke, dass es mir hilft. Also hilft es nichts, wenn die ÖGK nicht mitspielt, kann ich nichts machen. Aber ich muss es mir trotzdem leisten. Aber da wäre natürlich in einer Budgetsituation, wie wir sie derzeit in Österreich haben, immer schwierig. Aber klar, wäre natürlich wünschenswert, dass solche Therapien auch bezahlt werden und dass nicht jeder wirklich tief in die Tasche greifen muss. Aber da ist die Pharmazie vielleicht auch gefragt, etwas mit Augenmaß zu agieren und zu sagen, eine Verantwortung zu nehmen, nicht nur aufs Geschäft zu schauen, sondern eben auch die Verantwortung zu übernehmen, das Ganze leistbar zu machen. Das wären einmal 2 Wünsche. Und allgemein würde ich mir einfach wünschen, dass Ärzte, auch Schulmediziner, offen sind. Und Gott sei Dank habe ich da einige, deswegen habe ich eher positive Erlebnisse unterrichtet, offen sind für Therapien, die vielleicht neu sind oder nicht so klassisch schulmedizinisch sind. Dass man eben Schulmedizin mit alternativen Therapien verknüpft und offen ist für alles. Ja, das ist jetzt wirklich nicht rebellisch und alternativ und contrarian, sondern das ist nur eine best of both sides sozusagen. Ja.
Ich schließe mich da zum Abschluss, weil ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen, das ist auch meine Funktion.
Ich rede wahrscheinlich zu lang.
Mit einer Frage an dich. Ich nehme mal an, dass uns doch einige auch zuhören, die besonders an dem Thema interessiert sind, weil sie vielleicht jemanden im Umfeld haben oder weil sie selbst das Gefühl haben, okay, das betrifft mich vielleicht auch. Was würdest du denn jemandem raten auch? Was ist so der erste Schritt raus und wie schafft man den? Weil so einfach sich zu gestehen, ich bin adipös, ich habe eine Krankheit, ist es wahrscheinlich nicht immer. Was würdest du denn da für einen Tipp geben?
Das ist gar nicht leicht, weil ich glaube, da ist jeder anders gepolt. Also in einem, das spielt das soziokulturelle Umfeld, auch vielleicht die Bildung eine Rolle. Ich glaube, wenn man mal merkt, dass man Probleme hat, egal welche Art, gesundheitlich, also das ist nicht nur Adipositas oder ebenso wie wenn jemand Schlafapnoe oder sonst irgendwas, würde ich versuchen, sofort zum Arzt oder zu einem Therapeuten zu gehen. Also das ist ich auch jemand, der also ich habe in meinem engeren Umfeld auch Menschen, die sehr ungern zu Ärzten gehen. Und ich sage immer, wenn du mit deinem Knie zum Beispiel nicht schnell zum Arzt gehst, kann es passieren, dass du dir schrittweise den Knorpel kaputt machst. Ja, und der ist dann nicht mehr zu retten. Also das heißt, jedes Mal, wenn man erkennt, man hat was, wie man zu dieser Erkenntnis kommt, da habe ich jetzt auch keine Lösung. Also ich habe auch viel zu lange gebraucht. Also ich bin gar kein gutes Beispiel, wie in vielen Bereichen. Aber ich würde einfach sagen, sobald man was erkennt, einfach wirklich Hilfe suchen. Das kann beginnen eben im engsten Umfeld. Bleiben wir bei der Adipositas, dass man einfach beginnt, gesünder zu kochen, gesünder zu essen. Natürlich spielt mehr Bewegung eine Rolle. Also nicht vielleicht, da bin ich ein schlechtes Beispiel, weil ich habe mir im Laufe der Zeit mit immer weniger aktivem Sport immer mehr zugelegt, dass ich eher viel vom Fernseher oder vom Computer sitze. Also mich in meinem Privatleben wenig bewegt. Da muss ich mich fast dazu zwingen eben. Und noch dazu als Weichei, der bei Minusgraden ungern rausgeht, also gehe ich halt nicht so oft spazieren wie im Sommer. Aber das sind so lauter Ansätze. Der erste Schritt ist immer die Selbsterkenntnis. Aber dann gibt's
auch trauen einfach auch wahrscheinlich,
ja,
oder?
Natürlich, ja.
Den Mut
klar.
zu nehmen.
Also, ja, das, also, den Mut zu haben, sich auch eigene Schwächen und eigene Fehler zu gestehen. Und ohne sich dafür zu genieren, das ist ja immer das Problem, dass man sagt, dass man sich für Fehler geniert oder für Schwächen. Wir sind ja alle nicht perfekt. Das ist ja banal, das festzustellen. Und einfach zu sagen, ja, ich habe da meine Schwäche, dort meine Schwäche. Und diese Schwäche, dieser Fehler wirkt sich auf meine Gesundheit aus. Da sollte ich jetzt wahrscheinlich eingreifen. Ja? Es gibt ja andere Fehler, die sich vielleicht auf andere Menschen auswirken. Also ich bin ein sehr liberal gepolter Mensch, der sagt, jeder soll leben, wie er will, solange er nicht Dritten schadet. Also das ist, in dem Fall geht es aber um die eigene Gesundheit.
Der Dritte ist manchmal man selbst.
Naja, in dem Fall ist es wirklich, also wenn es bei der Gesundheit geht, ist es primär man selbst und sekundär ist es natürlich auch Partner, Partnerin. Ja, die leiden ja unter gesundheitlichen Problemen des Partners auch mit.
Dann würde ich sagen, wir bedanken uns sehr bei dir für deine offenen Worte, auch wenn du dich mehrfach als nicht so gutes Beispiel tituliert hast. Ich glaube, du bist ein ziemlich gutes auch Mutmacher, indem du darüber redest, weil eben wie angesprochen, es ist immer oft noch stigmatisiert und eben nicht eine Krankheit wie andere. Und ich bin davon überzeugt, Mario, dass es hilft, wenn man Geschichten von anderen Menschen auch hört.
Drum machen wir es auch. Und auch herzlichen Dank von meiner Seite, Christopher.
Sehr gerne. Und auch meine Hoffnung ist, dass es zumindest einer Person jetzt geholfen hat.
Danke, lieber Christopher. Ich verabschiede mich mal von dir noch nicht, lieber Mario. Denn du weißt, du musst noch ein bisschen bleiben.
Jawohl.
Wir haben da noch ein bisschen was aufzuklären, nämlich Mythen und Fakten miteinander.
Das machen wir jetzt gleich.
Ja, Mario, da gibt's einiges aufzuklären wieder. Man hört das ja doch immer wieder, diesen Mythos, die Pharmaunternehmen, die üben Einfluss auf Ärztinnen und Ärzte aus, und zwar, weil sie gerne wollen, dass diese dann verschreiben, was die Pharmaindustrie gern verkaufen will. Was sagst du dazu?
Das klingt natürlich sehr, sehr dramatisch und reißerisch, ist aber in Österreich schlichtweg nicht zutreffend. Also Ärzte und Ärztinnen sind rechtlich und ethisch verpflichtet, Medikamente ausschließlich nach medizinischer Notwendigkeit zu verschreiben und nicht aus wirtschaftlichen Gründen. Es gibt auch keine Provisionen oder Boni für Ärzte, dass sie das eine oder andere verschreiben. Für uns als pharmazeutische Industrie ist es einfach wichtig, dass wir ehrlich wissenschaftliche Informationen basierend auf der Fachinformation und auch auf wirklich geprüften Studien vermitteln und da jede Interaktion im Gesundheitswesen transparent und rechtlich einwandfrei erhalten. Also das ist so ein bisschen, dass uns wichtig ist.
Jetzt kann ich dir das als potenzielle Patientin glauben oder auch nicht. Wie kann ich denn sicher sein, dass die Ärztinnen wirklich unabhängig entscheiden und nicht extern gelenkt sind, welche Medikamente sie verschreiben?
Das ist immer natürlich eine berechtigte Frage, weil im System natürlich immer ein bisschen auch Misstrauen drinnen ist. Aber was man ehrlicherweise sagen muss, ist, die Verschreibung der Ärzte und Ärztinnen basiert aus meiner Sicht auf drei Säulen. Das ist das eine, der Berufsethos, das Bestmögliche für den Patienten zu machen. Das sind auf der anderen Seite natürlich auch gesetzliche Vorgaben. Und was halt auch sehr wichtig ist, sind auch medizinische Leitlinien. Also sehr viele Gesellschaften in Österreich haben klar definierte medizinische Leitlinien, wo man sagt, das ist State of the Art, so wie man heute therapieren sollte. Und das halten sich auch viele Ärzte, oder ich würde fast sagen alle Ärzte, so es möglich ist, so innovative Medikamente auch verschreibbar sind. Ich glaube, was man auch nicht außer Acht lassen soll, und das sehe ich auch sehr toll natürlich, ist, dass man in einer heutigen Zeit, wo man immer mehr in Richtung personalisierte Medizin gehen möchte, auch die Ärzte und Ärztinnen und Patienten da in den Mittelpunkt rücken wollen und wirklich schauen, was ist das eine Medikament, das wahrscheinlich den größten Nutzen dort erzeugen kann, unabhängig von welcher Firma das jetzt kommt.
Es klingt immer so leicht, wenn man solche Vorteile hört oder Mythen hört, aber der Faktencheck zeigt dann was anderes.
Ich hoffe.
Danke dir. Jede Medizin hat eine Geschichte. Und heute haben wir wieder eine davon gehört. Eine Geschichte von Mut, von Hoffnung. Das war Wirkstoffmensch, der Podcast von Lilly. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wenn euch diese Folge berührt hat, folgt uns gerne und empfehlt uns weiter, denn geteilte Geschichten wirken am stärksten. Gerne schreibt uns auch an presse-austria@lilly.com. Wir freuen uns auf den Austausch. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns wieder bei Wirkstoffmensch. Bis dahin, passen Sie gut auf sich und andere auf.